Hallo beim Fünf-Augen-Podcast. Fünf Filmemacherinnen, fünf Blickwinkel, ein Thema. Mein Name ist Angela Zumpe. Ich bin Filmemacherin mit einem Schwerpunkt in digitaler Bildgestaltung. Eigentlich komme ich aus der Malerei und mich interessieren alle hybriden Formen, in denen ein Medium mit einem anderen interagiert. Bis zum Beginn von Corona habe ich am Designfachbereich der Hochschule Anhalt in Dessau audiovisuelle Medien gelehrt, das heißt Designstudierende in Film eingeführt. Die Covid-Pandemie hat eine Vielzahl neuer Medienkonfigurationen hervorgebracht, die sich auch Politik, Kultur angeeignet haben, die aber auch stark in unsere private Kommunikation eingreift. Bin ich ein virtuelles Ich oder ein virtuelles Du? Fragt Yvonne Zimmermann in ihrem Aufsatz Videokonferenzen und der unheimlichen Begegnung mit sich selbst. Yvonne Zimmermann ist Professorin für Medienstudien an der Philipps-Universität Marburg. Nochmal ganz bewusst festgestellt, dass ich gespiegelt bin jetzt, wenn ich mich so sehe.
Okay, das ist nämlich bei den guten Konferenzprogrammen, Videokonferenzprogrammen ist es auch so, weil dann kennt man sich so, nimmt man sich so wahr, wie man sich ja auch, man kennt sich ja nur aus dem Spiegel. Ja, aber eben die guten Konferenzsysteme, die tun so, als ob ich mich im Spiegel sehen würde. Was ich noch nicht rausgefunden habe, ob Sie mich auch im Spiegel sehen oder ob dann das System mich wieder umdreht, dass Sie mich so sehen, wie eine Kamera mich sieht.
Also ich nehme mal an, rechts haben Sie jetzt Ihren Ring, richtig?
Ja.
Das sehe ich links.
Okay, dann sehen Sie mich so, wie wir uns sehen würden, wenn wir uns live begegnen würden, dann, oder?
Nee. Ja, genau.
Ja, okay. Das heißt, dann macht jetzt das Zoom, ich will keine Werbung machen, aber Zoom macht jetzt quasi, zeigt mir meinen Spiegel an und Sie sehen meinen Ring da drüben. Also.
Also, Moment, ich sehe ihn links und habe aber im Kopf, dass Sie ihn rechts aufhaben.
Okay.
Ich denke die Spiegelung jetzt mit.
Okay, gut.
Weil ich so gewöhnt bin.
Ja. Ich habe das ganze Videokonferenzsystem über Skype kennengelernt im privaten Bereich. Und ich mochte das eigentlich immer nicht, weil ich wollte ja mit einer anderen Person sprechen und habe mich dann immer gesehen, habe gedacht, oh, muss zum Friseur oder was weiß ich, Pulli sieht nicht gut aus und wie auch immer. So, also das hat mich schon immer gestört, mich in einem Gespräch immer selber mitzusehen. Im privaten Bereich fand ich das jetzt nicht so gravierend. Mit der Pandemie kam natürlich das Arbeiten von zu Hause aus. Und dann die Nutzung von solchen Videokonferenzen für den Arbeitsbereich. Und das fand ich nun doch sehr schwierig. Also das heißt, man sitzt alleine zu Hause, hat ganz wenig soziale Kontakte und hat dann über das Konferenzsystem natürlich auch Zugang zu anderen Leuten. Man kommuniziert mit anderen Leuten in einem eben beruflichen Umfeld und gleichzeitig ist man immer auf sich selber zurückgeworfen und sieht sich quasi im Spiegel immer mit. Und in meinem Verständnis ist so, natürlich sehe ich mich im Spiegel, aber das sind so Momente, das sind wenige Momente am Tag, wo ich mich so dann halt gewollt oder ungewollt mit mir auseinandersetzen muss beim Zähneputzen oder irgendwie halt irgendwas auftragen im Gesicht. Und dann in einem, das ist ja ein privater Rahmen dann. Mhm. Und da bin ich mit mir in einem Intimumfeld konfrontiert. Aber dann ständig mit mir konfrontiert zu sein in eben so einem beruflichen Umfeld, das fand ich, oder finde ich nach wie vor eigentlich, wie soll ich sagen, auch ein Stück weit etwas Neues, mhm. etwas anderes, was eben, finde ich, durchaus die Kommunikation auch etwas verändert, ein Stück weit.
Ist es eigentlich eine Verstärkung der Isolationssituation, die wir ja haben, weil wir nicht ständig Leute treffen können? Oder ist es eher ein Benefit, dass man sich näher fühlt, weil man jetzt eben mit Leuten über Zoom kommunizieren kann oder Skype?
Ich würde sagen, es ist merkwürdigerweise beides. Also es ist schön, dass man sich sieht und miteinander kommunizieren kann und sei es jetzt im privaten Bereich, aber auch im beruflichen Bereich. Man kann eben über verschiedene Distanzen hinweg miteinander kommunizieren. Das ist, finde ich, sehr positiv. Und man kann sich durchaus einige Reisen sparen, was ja auch der Umwelt wieder zugutekommt, je nachdem, wie man reist. Es ist aber andererseits schon auch so, dass man natürlich genau merkt, wo die Grenzen des Systems sind. Also jetzt auch im beruflichen Bereich merkt man, wie wichtig es ist, dass man sich mal zu einer Kaffeepause trifft und dann vielleicht in Zweiergesprächen etwas besprechen kann. Oder dass man, sind ja auch viele Freunde unter den Berufskolleginnen und Kollegen, dass man sich mal auch wieder umarmen kann. Natürlich dann im privaten Bereich umso wichtiger. Also das ganze körperliche, haptische, physische geht dadurch sehr stark verloren. Und auch das Informelle, was gerade jetzt auch im Beruflichen eine sehr große Rolle natürlich spielt. Einfach mal kurz austauschen. Ich weiß, es gibt ja auch Plattformen wie Wonder.
Videokonferenzen und die unheimliche Begegnung mit sich selbst. Was ist denn so unheimlich jetzt an dieser Begegnung?
Das Unheimliche, würde ich sagen, ist, dass diese Begegnung stattfindet, ohne dass ich sie selber will oder bestimmen kann. Also das heißt, wenn ich vor im Bad bin und vor den Spiegel trete, dann ist das selbstbestimmt. Wenn ich jetzt aber in einem Umfeld arbeite und ein Business Meeting habe, dann will ich jetzt eigentlich gar nicht mich mit mir selber auseinandersetzen. Das ist mal der erste Punkt. Also die Zeit ist falsch. Und das Zweite ist aber auch, ich glaube, es ist eine ja medial vermittelte Begegnung. Klar, Spiegel ist ja auch eine Apparatur vorgeschoben, aber die brauchen wir, um überhaupt uns jetzt visuell begegnen zu können. Fotografieren sind ein anderes technisches Gerät. Bei Videokonferenzen finde ich das noch mal etwas anderes als eine normale Kamera, wo man nachher die Aufnahmen von sich selber sieht. Weil
Warum?
Videokonferenz ist doch ein Live-Format. Und letztlich ist Videokonferenz dazu da, dass wir miteinander kommunizieren. Aber das Unheimliche ist eben genau, dass es nicht nur ein Interface ist in der Kommunikation von mir jetzt zu Ihnen und Sie wieder zu mir zurück, sondern dass ich letztlich ja immer in der Hälfte stehen bleibe und auf mich selber zurückgeworfen werde. Und das ist so, bin ich jetzt selber, bin ich anders, bin ich so, wie ich mich jetzt sehe, ist es tatsächlich so, und so weiter und so fort. Und das ist so quasi eine Begegnung, die ich durchaus ja, als unheimlich auch beschreiben würde. Ja, ich glaube, das Verhältnis von Nähe und Distanz ist so, dass wir letztlich über die Pandemiesituation ja auf Distanz gehen müssen. Erst einmal. Und Videokonferenzen bietet die Möglichkeit, natürlich mit anderen ein näheres Verhältnis aufzubauen. So wie wir jetzt, wir sind an verschiedenen Orten, aber wir kommen uns nahe über das Konferenzsystem oder eben die Apparatur, die zwischengeschaltet ist. Aber gleichzeitig denke ich auch, dass ich mich jetzt da auch wiederum mitsehen muss oder darf, wie auch immer. Das schiebt ja auch wiederum etwas dazwischen, zwischen mir selber, so wie ich mich wahrnehme sonst und diesem Außenbild, das mir ja da eben auch immer mitgezeigt wird. Das heißt, es gibt eine Distanz, weil so eine Ebene der Selbstreflexivität mit hineinkommt. Also ich sehe mich und selbstreflexiv überlege ich natürlich, ich höre meinen Akzent, ich sehe, dass ich wieder rumfummle mit Gesten, dass ich Sätze nicht zu Ende bringe, dass ich mein Argument nicht richtig rüberkriege, jetzt bei in beruflichen Situationen oder wie auch immer, dass ich vielleicht im privaten Bereich etwas sage, wo ich sehe, der oder die andere regt sich wieder auf, weil ich es zum dritten Mal erzähle, wie auch immer. Also, das heißt, es ist diese eine Ebene mit eingebaut, die Distanz schafft. zu mir selber eigentlich auch und mich dazu zwingt, mich letztlich zu hinterfragen oder was ich im Aufsatz auch gesagt habe, ist eine Form des Monitorings, der, ich sage jetzt Selbstüberwachung.
Das ist auch ein bisschen so eine Generationsfrage, weil jetzt ja junge Leute ständig performen mit Selfies oder mit Influencern und so. Also da nimmt das ja für uns so, glaube ich, perverse Züge an, die wir nicht die Digital Natives sind. Also kann das auch sein, dass es auch so eine Generationenfrage ist, dass wir einfach da anders ticken?
Also ich habe ein sehr gutes Gegenbeispiel von dem, was Sie sagen. Ich unterrichte ja auch jetzt gerade das Semester zu Ende gegangen. Ich hätte heute jetzt die letzte Lektion in diesem Semester und ich habe jetzt Erfahrung mit 2 Semestern digitaler Lehre, Online-Lehre. Die Studierenden machen ihre Kameras nicht an.
Ja.
Und sie haben wahnsinnige Hemmungen, in ein Mikrofon zu sprechen.
Ach, echt?
Und vor allem, wenn die Kamera nicht an ist. Aber das heißt, wenn sie erstmal nicht Kamera anmachen wollen, dann ja, wollen sie auch nicht ins Nirvana reinreden. Das hat zur Folge, dass ich dann die Einzige bin, die Kamera an hat und die auch viel redet, in irgendwo in ein Nichts hinein, zu kacheln, so mit Namen drauf.
Frustrierend eigentlich, oder?
Ja, aber es gibt dann trotzdem, was ich jetzt auch gemerkt habe, sie sind schon dabei. Also hängt natürlich auch vom Unterricht ab, aber sie schreiben in den Chat oder ich schicke sie in Breakout-Räume. Sie müssen was bearbeiten, kommen mit Ergebnissen zurück. Sie sind da und sie sind wahnsinnig dankbar. Ich habe auch gefragt, ob sie lieber wollen, ob ich die Kamera anhab oder aus. Dann war 100% an. Also sie wollen jemanden sehen. Nur selber dann sagen sie, also klar, bei Vorlesungen mit 200 Leuten geht das nicht, weil das System bricht dann zusammen. Aber jetzt Seminare mit 30 Leuten würde auch gehen. Aber dann sagen 25, sie hätten Internetprobleme oder die Kamera geht gerade nicht. Also das ist so ein bisschen ein Widerspruch.
Ja, also ich beobachte,
den ich sehr spannend finde.
Ja.
Ja, also ich arbeite zum Beispiel sehr gerne zu Hause. Das heißt, ich habe die Möglichkeit auch zu entscheiden, ich gehe ins Büro, ich unterrichte im Unterrichtsraum und dann bin ich sehr froh, wenn ich zu Hause bin und ich habe weitgehend meine Ruhe, vielleicht telefoniere ich mal und sonst kann ich zu Hause arbeiten. Und die Pandemie hat dazu geführt, dass man eigentlich von zu Hause aus arbeiten muss. Das heißt, man erledigt die normalen Arbeiten so wie sonst auch, weitestgehend aber von zu Hause aus. Das heißt eben auch, die ganzen kommunikativen Aspekte, die Sitzungen, der Unterricht findet von zu Hause aus statt. Also ich habe nicht mehr die Möglichkeit zu entscheiden, wo mache ich was, sondern ich muss von zu Hause aus arbeiten und eben auf diese Kommunikationsmittel zurückgreifen. Und das isoliert natürlich schon. Und ich glaube jetzt auch gerade bei persönlichen Beziehungen, ich war auch in den USA längere Zeit und Fernbeziehungen und so weiter und so fort, dann kann das auch richtig frustrierend sein, diese Suggestion von Nähe, die aber natürlich überhaupt nicht da ist. Was gerade jetzt, ich glaube, in beruflichen Beziehungen nicht so relevant ist, aber in privaten Beziehungen wirklich auch problematisch sein kann. Dass es dann vielleicht einfacher ist zu sagen, man telefoniert nur, also tut, als ob man sich jetzt da so nah sei, weil man ist es eben nicht.
Ja, ich kann mir vorstellen, man fühlt sich hinterher doppelt einsam.
Ja. Ja, ich vielleicht nur noch dazu. Ich glaube, es ist genau, je besser man sich kennt, je enger man miteinander verbunden ist, umso schwieriger, umso deutlicher zeigen diese Konferenzsysteme die Limitation auf, nämlich dass sie eben genau deutlich machen, dass man sich nicht trifft.
Ja, das ist so wie reziprok eigentlich. Ne?
Ja.
Bin ich ein virtuelles Ich oder ein virtuelles Du? Wie ist das zu verstehen?
Das spricht ein bisschen darauf an, auf die Frage, ob das, was ich jetzt sehe, von mir selber, bin das jetzt quasi ich? Ich sehe mich so wie im Spiegel, in der gewohnten Situation oder sehe ich mich so, wie Sie mich jetzt gerade sehen? dann wäre ich ja ein Du, ein Other, so quasi die andere.
Ja.
Und das ist genau, ja, eigentlich bei diesem Konferenzsystem, es ist immer beides. Ich weiß ja genau, Sie sehen mich jetzt an.
Ja, genau.
Und ich sehe mich aber auch. Also ich bin einerseits ich selber, aber ich merke ja genau, ich bin auch das Objekt Ihres Blicks, aber ich bin gleichzeitig ja auch das Objekt meines Blicks.
Ja, das ist anstrengend, oder?
Furchtbar. Also, deswegen habe ich den Aufsatz geschrieben. Ich musste das irgendwie sortieren für mich, weil ich das zu Beginn ganz wirklich schwierig fand, mich jetzt so mir selber ausgesetzt zu sehen. Also, das ist wirklich, ich habe auch eine gute Kollegin, die hat einen Zettel an ihrem Computer hängen, der sagt, Haare kämmen.
Sehr
Also,
schön. Ja.
und nicht jetzt bei der Tür, wenn sie nach draußen geht. Also das ist jetzt eigentlich unsere Tür nach draußen, könnte man daraus folgern.
Häufige Nutzung von Zoom, irgendwie da ein Einfluss auch auf die Wahrnehmung von geteiltem Bildschirm oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun?
Ja, ich würde es ein bisschen anders formulieren. Ich würde jetzt nicht sagen, dass Zoom oder andere Videokonferenzsysteme, die ja wirklich mit Splitscreen alle arbeiten, jetzt einen direkten Einfluss auf kommende Filme haben werden. Aber es ist eher so, dass wir ja durchaus auch schon einen geschulten Blick haben auf Splitscreen, genau aus Filmen auch. Und dass uns vielleicht deshalb dieses Splitscreen in Zoom gar nicht so fremd vorkommen, sondern eigentlich, ja klar, es sind zwei Personen, zwei verschiedene Orte, die werden zusammengeführt.
Ich hatte so eine Diskussion mit meinem Designtheorie-Kollegen, der meinte, es ist so eine Art Stellenwert-Dramaturgie. Das heißt, man hat im Grunde, hätte einen Einfluss darauf, wo im Zoom man gerade ist, ob man oben links ist, in der Mitte oder so. Da habe ich mich gefragt, das kann ich gar nicht nachvollziehen. Also ich finde das völlig wurscht, wo man ist. Glauben Sie, das hat eine Bedeutung? Also natürlich kenne ich die Theorien über die rechte und die linke Ecke im Bild von der Kunstgeschichte her, aber im Zoom hat das eine Bedeutung, wo man.
Wir hatten jetzt gerade einen Workshop, einen dreitägigen. Und es hieß dann, bitte, alle sollen quasi den neuesten Stand ihrer eigenen Projekte vorstellen. Und die Moderatorin hat dann gesagt, sie geht so in ihrer Reihenfolge von Zoom entlang. Ich war dann wieder die Letzte, weil ich bin auch im Alphabet immer die Letzte. Ich habe dann gesagt, ist okay, auch bei Zoom bin ich jetzt auch so die Letzte. Aber es war total zufällig. Diese Reihenfolge war, wir hatten dann einen separaten Chatverlauf dazu, eine Diskussion. Niemandem war klar, wer, warum, an welcher Stelle ist. Und es ist wohl bei jedem Bildschirm wieder anders. Also die Reihenfolge ist bei Ihnen anders als bei mir.
Aha.
Und das hängt wohl auch davon ab, wer sich wann einloggt.
Ah, okay.
Aber ich habe die Logik nicht verstanden. Wir haben uns dann eben im Chat über die Logik dieser Reihenfolge unterhalten. Und ich würde aber schon sagen, und Ihrem Kollegen dazu stimmen, das spielt eine Rolle.
Wieso?
Weil ich glaube schon, dass es so privilegierte Orte auch gibt im Bild. Und die sind nicht jetzt unten links oder rechts. Die sind eher im oberen Bereich und in der Mitte.
Okay.
Ja, das ist jetzt...
Das folgt unseren Sehgewohnheiten, ne?
Ja, ja.
Wenn wir komponieren und so. Dass
ja, ja. Aber ich finde es ganz spannend, auch sich diese Fragen zu überlegen. Wer landet eigentlich wo und warum? Sind das Algorithmen oder was sind die Logiken dahinter? Weil das ist wirklich die Apparatur, die Maschine, die das macht. Und die vielleicht wirklich gewisse Leute bevorzugt oder auch nicht. Ich weiß es nicht, wir müssen es verstehen.
Das ist wieder eine Art Fremdeingriff. Das ist genau wieder bei Google, der priorisiert bestimmte Einträge, das kennt man ja schon. Oder bei Facebook filtert bestimmte Beiträge raus und bietet mir bestimmte Beiträge an. Also das ist ja auch schon wieder eine Sache, die wahrscheinlich sehr kritisch zu sehen ist.
Ja, und eigentlich überhaupt eben das Videokonferenzsystem, das mich dazu zwingt, mich mit mir selber auseinanderzusetzen, obwohl ich das nicht will. So, also wenn ich jetzt mit Ihnen telefoniere, könnte ich auch im Pyjama da sitzen.
Genau.
Spiegel sind Reflexionsflächen
Ja.
letztlich. Und die reflektieren ganz vieles und im Film erstmal sind sie vielleicht auch ein Zugang zu den Tiefen und Untiefen der einzelnen Figuren, die eben im Spiegel stehen. Sie geben Hinweise auf vielleicht auch Verdecktes, auf verschiedene Charakterzüge, Narzissmus zum Beispiel. Und sie sind natürlich, Spiegel sind auch immer eine Herausforderung an die Kamerafrauen und Männer, die Aufnahmesituation, weil das ist sehr artistisch auch eben, es darf alles gezeigt werden, nur ja nicht, die Kamera darf sich nicht reflektieren im Spiegel. Also das ist jetzt von der Machart auch, da gibt es auch den Begriff der Artefaktemotionen, dass man denkt, wow, wie wurde jetzt diese Spiegelszene gedreht, dass man alles sieht, nur nicht die Kamera, die es aufgenommen hat. Also das ist auch noch im Film etwas ganz Spezifisches. Aber beim Film, dieser Spiegelmoment ist sehr oft eben auch eine Reflexionsebene auf das Medium selber. Bei der Videokonferenz hält sich das Konferenzsystem ganz im Hintergrund. Das ist sehr transparent. Das tut so, als ob es überhaupt nicht da wäre. Also das verschwindet. Das ist wie das Hollywood-System, also das Aufnahmesystem. Das ist transparent. Und was reflexiv eben wird, das ist die Person, das sind wir. Also das heißt, im Film, im normalen Spielfilm werden wir nie quasi auf der Leinwand reflektiert, sondern es sind die Figuren.
Also das ist ja auch wieder was Unheimliches eigentlich, ne? Die unsichtbare Kamera des Hollywood-Schnitts und dann, wie gesagt, die Leute der Nouvelle Vague, die uns sagen, wir drehen jetzt einen Film und zeigen euch das auch, ne?
Das Unheimliche dabei wiederum ist, es ist ja nicht das Medium, was reflektiert wird.
Ja, genau.
Also das Konferenzsystem bleibt total im Hintergrund. Es tut so, als ob es gar nicht da ist. Das ist dieses Interface, was uns vorgaukelt, wir sind uns ganz nahe und ich tue doch nichts. So, und die Selbstreflexivität, die bezieht sich auf die Teilnehmenden. Also wir werden selber auf uns selber zurückgeworfen. Da ist dieser Verfremdungseffekt, sage ich jetzt mal, dass wir uns natürlich bewusst sind, ja, wir sind in diesem Konferenzsystem. Also wir als Personen nehmen diese selbstreflexive Haltung ein und ja, eigentlich wird uns aufgezwungen von der Apparatur, von dem Konferenzsystem. Und das Konferenzsystem selber bleibt ganz transparent. Also es tut so, als ob es nichts tun würde, aber genau das macht es ja mit uns. Und das finde ich das, worüber wir uns quasi klar werden sollten. Also auch immer zu überlegen, was tun eigentlich diese Systeme, ich sage jetzt Systeme oder Techniken mit uns.
Hat das eine Auswirkung auf unsere weitere, wie soll ich sagen, also unsere weitere Kommunikation? Wie stellen Sie sich das vor, wenn jetzt Corona vielleicht mal hoffentlich irgendwann vorbei ist? Werden wir dann sagen, jetzt überhaupt nicht mehr? Natürlich gibt es immer diejenigen, die sagen, ja, man nimmt das Beste von allem, klar. Aber sollte uns das insgesamt kritischer auch werden lassen gegenüber der digitalen Mediennutzung?
Schwierige Frage, weil ja momentan überhaupt die ganze Medienlandschaft in einem durchaus Umbruch ist. Also ich meine, Medien sind immer im Wandel. Das ist
Ja.
jetzt erstmal nichts Neues. Also, aber es gibt durch die Digitalisierung und jetzt auch durchaus durch die Pandemie verschärfen sich nochmal gewisse Phänomene. Und Streaming-Plattformen haben sehr viel Auftrieb genommen, gewonnen. Die hätten sie vielleicht vorher auch gehabt, aber nicht so schnell. Also man muss jetzt, und durch die Schließung der Kinos sind die Kinos weiter ins Hintertreffen geraten. Da muss man wirklich sehen, wie es weitergeht. Und ich hoffe jetzt nicht, dass die Pandemie den Kinos den Todesstoß gegeben haben, weil es gibt ja auch diese wiederkehrende den wiederkehrenden Diskurs des Sterbens, des Kinos, des Todes des Kinos. Ich glaube da nicht daran, aber ich hoffe wirklich, dass jetzt eben die Pandemie nicht zu einem Kinosterben führt. Ich denke schon, dass das Konferenzsystem zu einem Teil uns erhalten bleiben wird. Ich sehe da aber auch die Gefahr, dass gewisse Arbeitgeberinnen und Geber dann sagen werden, nö, wir zahlen keine Reisekosten. Sie können das von zu Hause aus machen. So, wird natürlich Geld gespart. Das wäre wiederum auch, kann problematisch sein. Aber ich sehe durchaus auch Vorteile, dass ich nicht für jede Sitzung nach Frankfurt fahren muss, die wirklich 90 Minuten dauert und die sehr gut von zu Hause aus gemacht werden kann. Ich merke aber auch, dass ich natürlich jetzt ständig verfügbar bin. Ich kann ja nicht mehr sagen, ich bin im Zug, sondern also die Meetings haben sich sehr, sehr massiert. Und das ist, finde ich, durchaus auch problematisch. Also die Arbeit ist dadurch nicht weniger geworden, sondern eher mehr.
Glauben Sie, dass Sie privat nach der Pandemie Zoom noch benutzen?
Ich benutze Zoom privat eigentlich sowieso kaum. Also
Okay.
ich telefoniere und ich liebe inzwischen Telefon. Und ja, also ich habe nur ein paar wenige Freunde, mit denen ich hin und wieder über ja, verschiedene Videoplattformen auch spreche. Wir hatten auch mal angefangen, zusammen zu Abend zu essen über das System, aber das war irgendwie auch nicht so lustig.
Nee, ne? Diese ganzen
Nein.
Einproben und was da jetzt so veranstaltet wird, gemeinsam kochen und so.
Ja, also ich weiß nicht, mir sagt das nicht so zu. Oder auch gemeinsam, also ich hatte mal mit einer Kollegin, haben wir gemeinsam einen Film geguckt. Aber dann denke ich mir auch, na ja, also,
Da kann man hinterher auch telefonieren und sich austauschen, wie war der Film, ne?
genau. Also ich fand
Entspannt.
es dann eher mühsam, weil ich sitze ja sowieso 8 bis 10 Stunden vor diesem kleinen Bildschirm. Na, ich bin klein, aber es ist schon okay so. Aber dann lümmle ich mich lieber aufs Sofa und gucke mir den Film auf dem großen Bildschirm an, als jetzt nochmal in einer Videokonferenz zu
Ja,
sitzen.
genau.
Also ich finde jetzt auch, ich glaube auch diese Streaming-Dienste, die verändern natürlich so die Relation im ganzen Geschäft. Aber
Ja.
das kann den Kinos und auch eben künstlerischen Filmen nur zugutekommen.
Ja, absolut eigentlich, ne?
Und alte Vertriebswege, alte Pfründe, wie die großen Festivals auch, die natürlich diese Monopolstellung hatten, die werden jetzt auch ein Stück weit angegriffen, weil eben Netflix ja auch sagt, nee, nee, die Filme, wir wollen auch Filme an den Festivals zeigen und die müssen nicht erstmal Kinopremiere haben, sondern wir zeigen die dann auf Netflix oder so. Also
Ja.
das finde ich schon, ich finde das eigentlich ganz gut, dass da mit ein neuer Player im Feld ist. Und ja, vielleicht auch noch mal so ein Verständnis für überhaupt Film, Serien, ich sage jetzt nicht Kunst, aber doch irgendwie Qualität ja auch durchaus vorhanden ist oder mit sehr viel einfacher auch erreichbar ist.